Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Jana Münkel. Hi. Solche Momente in Videokonferenzen haben dieses Jahr bestimmt ziemlich viele erlebt.
Your Excellency, you
have... can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Ja, das war die Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videokonferenz mit der Weltgesundheitsorganisation. Und wer das Video dazu kennt, sie hat da diesen extrem suchenden, verwirrenden Gesichtsausdruck, den alle haben, die merken, ah, meine Technik streikt, man hört mich nicht, irgendwas läuft hier schief. Wir wollen gleich hier zurückblicken auf das Streamingjahr 2020. Virtuell ist das neue Real oder so ähnlich. In diesem Jahr haben ja notgedrungen ganz viele zum allerersten Mal viele Dinge online ausprobiert. Also entweder den Sportkurs oder den Weinabend mit FreundInnen oder auch Jobmeetings natürlich. Und auch Parteitage haben online stattgefunden. Und wenn die Technik da nicht mitmacht, dann kann das zu ganz schön großem Frust führen. Beim grünen Politiker Jürgen Trittin klingt das dann zum Beispiel so.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mich gefreut, als wir in 20 Jahren Kampf in einem Bürgerentscheid die Südumgehung in Göttingen gestoppt habe. Und ich habe mich tierisch
Ja, Jürgen Trittin auf dem Grünen-Parteitag, der hat sich dauernd doppelt gehört, wollte eigentlich nur seine Rede halten und hat dann wütend auf den Tisch gehauen. Und wir wollen jetzt in diesem Sinne, vielleicht auch ohne auf den Tisch zu hauen, zurückschauen auf dieses Streaming-Jahr. Und das möchte ich machen, gemeinsam mit dem Journalisten und Medientrainer Markus Bösch. Hallo, Herr Bösch.
Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Nachmittag.
Und guten Morgen. Ja, das war jetzt
und gute Nacht.
Eine Referenz an Angela Merkel, die wir auch vorhin schon im O-Ton hatten, die auch in einer Konferenz Streaming-Probleme hatten. Ja, wie ist das denn bei Ihnen, Herr Bösch? Sie haben dieses Jahr ganz viele digitale Konferenzen moderiert. Was war denn Ihre peinlichste Panne? Haben Sie auch mal auf den Tisch gehauen?
Erstaunlicherweise keine verbalen Ausfälle, wobei ich Jürgen Trittin total verstehen kann, denn ich war in einer Konferenz auch irgendwie zweimal drin, habe mich die gesamte Zeit mit einer kleinen Zeitverzögerung doppelt gehört und das ist wirklich, das macht einen komplett wahnsinnig. Ich kann ansonsten noch damit aufbieten, dass meine beiden Töchter mal während einer Konferenz aus der Badewanne ins Schlafzimmer gestürmt kamen, wo hier gerade der improvisierte Arbeitsplatz ist. Was aber letztlich ganz lustig war. Also ich hatte einen Workshop in Kairo mit so 20 WissenschaftsjournalistInnen und das hat letztlich die Stimmung gelöst. Und nach der Kaffeepause hatten dann ganz plötzlich ganz viele dann auch ein Kind auf dem Schoß. Und das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, denn dieses sklavische Aufrechterhalten der Arbeitsperformance im Lockdown ist für Eltern ja eine Qual gewesen und auch immer noch.
Also können quasi unvorhergesehene Dinge auch Dinge verändern. Das ist ja schön. Ist es denn grundsätzlich möglich, alle Veranstaltungen einfach so zu streamen aus Ihrer Sicht?
Kann man natürlich schon machen. Ob das dann gut ist, ist eine andere Frage. Ich habe gestern Abend bei Twitch, das ist ja so eine Streaming-Plattform für Computerspiele, habe ich mir eine Lesung anschauen wollen. Leider gab es kein Bild und es gab ganz, ganz schlechten Ton. Und das habe ich dann eine Minute lang ausgehalten. Also das hat nicht so funktioniert. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man so ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft, dass das Ganze auch irgendwie straff durchmoderiert wird und dass es auch so Feedback-Kanäle gibt, damit das irgendwie ja so ein gemeinsames Erlebnis wird.
Und wie kann das aussehen? Also so ein gemeinsames Erlebnis für Leute, die sich zum Beispiel aus der ganzen Welt zusammenschalten, um das hinzukriegen, so ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Gibt es da Möglichkeiten?
Das stimmt. Letztlich geht es immer darum, Verbindungen herzustellen. Also ich habe gemerkt, bei so einer Konferenz im südlichen Afrika, Musik ist auf jeden Fall so ein globaler Türöffner, wenn man einfach Musik spielt und die Leute lassen dann die Kamera an und dann tanzen auf einmal so 34 Leute vor dem Schreibtisch ein bisschen herum. Das kann unglaublich gut funktionieren. Ansonsten hatten wir immer so meistens einen WhatsApp-Kanal als Rückkanal und wenn man da so Sachen macht wie postet doch einfach mal bitte euren gegenwärtigen Arbeitsort und dann kommen dann Fotos aus dem Auto oder bisweilen auf dem Fahrrad zurück. Das ist dann einfach irgendetwas, ja, was einen über die Grenzen hinaus verbindet und das macht das Ganze menschlich und auch zu einem ja ganz schönen Erlebnis.
Jetzt gibt es ja ganz verschiedene technische Entwicklungen, auch Startups, die sagen, wir revolutionieren die Streaming-Welt. Also da geht es dann zum Beispiel darum, bei Konferenzen die Leute nicht mit ihrem Gesicht dahin gehen zu lassen, sondern als digitalen Avatar. Oder es gibt auch Konzerte in Computerspielumgebungen. Wie weit ist denn da die Technik? Was ist da der Stand?
Ich glaube, letztlich gibt es ja diesen schönen Satz, die Zukunft ist längst da, nur noch nicht gleichmäßig verteilt. Also wenn ich zurückdenke an die letzten Monate, habe ich Stunden meines Lebens als hässlicher, computergenerierter Avatar aus den 1990ern in so einem Besprechungsraum verbracht und habe dann in so einem schlecht sitzenden digitalen Anzug mit Bart, Schatten und Halbglatze, allen Ernstes, also der Avatar, den man sich da auswählen konnte, vorkonfiguriert in so einem Business-Kontext sah so aus, habe ich dann durch ein virtuelles Fenster ins virtuelle Draußen geblickt. Das war jetzt nicht so schön. Im Sommer hatte ich so das gegenteilige Erlebnis beim Virtual Music Festival. Da war ein Konzert der Hyperpop-Sängerin Hannah Diamond. Und das wiederum fühlte sich ein bisschen so an, als ob man mit, sagen wir, Tinkerbell Fangen spielt auf einer sich im Himmel drehenden mehrstöckigen Sahnetorte. Da hatten die Avatare dann so Fetischausstattung oder Pferdekörper. Und das war dann so das andere Ende. Das war sehr, sehr schön und ein sehr schönes Erlebnis.
Und wie ist das mit diesen Trends, würde ich jetzt erstmal sagen? 2020 war ja eben der Anlass, erstmal Dinge auszuprobieren. Wird das jetzt zum Standard, dass ich zum Beispiel als digitaler Avatar, der dann vielleicht ein bisschen weiterentwickelt ist, auf eine Konferenz gehe in der Wissenschaft zum Beispiel? Wie ist da Ihre Prognose?
Also ich glaube, es wird erstmal so ein gesundes Sowohl als auch geben. Vielleicht muss man auch gar nicht mit einem digitalen Avatar irgendwo rumlaufen, wenn es nicht wirklich einen Mehrwert bietet. Also ich glaube, es wird im Jahr 2021 ganz, ganz viel auf Audioebene geben. Im Jahr 2020 gab es ja mit der App Clubhouse und jetzt mit dem ganz brandneuen Twitter Spaces so Formate, wo sich mehrere Leute über Audio verbinden und miteinander diskutieren. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch noch im kommenden Jahr ein riesiger Trend werden, ganz ohne Screen. Dann kann man halt spazieren gehen und währenddessen bei einer Konferenz oder bei einer angeregten Diskussion mitmachen. Das andere Ende, so Social VR, dass man mit einem digitalen Headset irgendwo im Wohnzimmer sitzt, aber eigentlich, keine Ahnung, am Strand mit Leuten verbringt, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das ist aber auch wieder eine neue Kulturtechnik, die wir lernen müssen, denn ich persönlich fand es ziemlich spooky, so ganz, ganz nah, selbst als digitaler Avatar dann anderen digitalen Avataren gegenüberzustehen. Also ich glaube, da müssen wir alle noch, genau wie dieses Jahr mit Zoom-Calls etc., noch ein bisschen lernen und ausprobieren.
Der Journalist und Medientrainer Markus Bösch über das Streaming-Jahr 2020. Vielen Dank.
Danke.
Ich habe heute ein neues Wort gelernt, ein Hobo. Das ist ein nordamerikanischer Wanderarbeiter oder eine Wanderarbeiterin und die gehen als sogenannte Trainhopper auf Güterzügen auf die Reise durch die USA. Und das war vor allem sehr verbreitet im 19. und 20. Jahrhundert in den USA. Aber es gibt auch moderne Hobos und genau um die dreht sich ein Dokumentarfilm, der im Moment in der Arte-Mediathek zu sehen ist. Der zeigt drei junge Frauen, die gehen heimlich als Eisenbahntramperinnen auf die Reise durch die USA und bieten da ab und zu ihre Arbeitskraft an. Ja, und so hört sich dieser Film an. This Train I Ride heißt der. Und die Geräuschkulisse ist tatsächlich ungefähr im gesamten Film genau so. Und Annette Walter, die hat den Dokumentarfilm für uns angeguckt. Frau Walter, was genau sind denn die Beweggründe für diese drei Frauen, heimlich umherzutrampen, ohne eigenen Wohnsitz?
Das ist natürlich so ein klassisches Motiv des Aussteigers aus der Gesellschaft, würde ich sagen, was man natürlich schon in vielen Filmen oder auch in der Literatur gelesen und gesehen hat. Also quasi eine Art Rebellion gegen alle gesellschaftlichen Konventionen. Man möchte gar kein Zuhause mehr haben. Man wehrt sich quasi gegen diesen Materialismus. Genau, und das ist auch ganz schön in dem Film zu sehen, dass die Frauen eigentlich gar nichts haben, dass sie irgendwie Besitztümer haben, die so in einen Rucksack passen. Und die eine der drei Frauen, die Karen heißt, die erst 20 Jahre alt ist, die erklärt es eben so, dass sie eigentlich gegen ihre Eltern aufbegehren will, die zwar alles hatten, also ein riesiges Haus, Autos, die aber eigentlich sich immer nur gestritten haben, eigentlich unglücklich waren. Und Karen hat gesagt, das will sie eigentlich nicht. Also sie will aussteigen, sie möchte gar keinen Besitz mehr haben und sich quasi frei von dem Ganzen machen. Genau.
Und ich habe ja gerade schon angedeutet, die Hobos, so wie diese jungen Frauen jetzt auch genannt werden, die waren vor allem auch im 19. und 20. Jahrhundert in den USA unterwegs, vor allem männliche Wanderarbeiter. Wer waren die denn?
Also wenn man nachliest, dann geht es eigentlich zurück so auf die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges von 1861 bis 1865. Da tauchte das eigentlich in den USA zum ersten Mal auf. Das waren natürlich Leute, die überhaupt gar keine Beschäftigung hatten, also keine konstante Beschäftigung. Und deswegen haben sie eben sich quasi so von Ort zu Ort durchgeschlagen. Sie hatten kein Geld, mussten aber immer wieder schauen, wo finde ich eine Arbeit. Sie mussten also gezwungenermaßen mobil sein. Da die USA ja wirklich so ein riesiges Land sind, war das natürlich am einfachsten auf Zügen. Die Güterzüge, die sowieso gefahren sind. Genau, und die hat man eben als Hobos bezeichnet. Und das ist quasi so als romantisches Motiv auch immer wieder in der amerikanischen Literatur aufgetaucht. Später dann in den 50er Jahren natürlich in Jack Kerouacs Roman On the Road unterwegs. Es gibt auch Songs, die daran erinnern, von Bob Dylan und Country-Sängern. Also das ist quasi so ein romantisiertes Dasein, das da quasi bei den Hobos immer wieder beschrieben wurde.
Und ist das in dem Film auch so? Ist das auch so ein romantisiertes Dasein? Oder was ist das Besondere an dem Film von dem Regisseur Arno Bici?
Das Besondere ist eigentlich, dass er die Perspektive auf drei Frauen richtet, weil dieses Train-Hopping sozusagen war eigentlich immer eher so eine Art Männerdomäne. Klar, es ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Es ist vielleicht eher unüblich, dass eine Frau alleine trampt. Das würde man wahrscheinlich heute auch noch mit Irritation aufnehmen. Er hat eben festgestellt, er hat sich da auch in so Online-Foren rumgetrieben, in denen sich diese Trainhopper verabreden, die gibt's in den USA, und hat eben festgestellt, so seit den 90ern, da kam ja auch diese ganze Riot-Girls-Bewegung auf, sind auch viele Frauen eigentlich unterwegs, also haben die das quasi sich auch angeeignet, und das war eben sein Anliegen, drei Frauen in diesem Film The Train I Ride zu porträtieren.
Und wie macht der das filmisch? Also wie beobachtet der Regisseur die drei Frauen, die da porträtiert sind?
Das Interessante ist natürlich, dass er mitgefahren ist. Ja? Also klar, Dokumentarfilm ist ja meistens sehr nah dran. Dass er tatsächlich über Wochen auch mit auf diesen Zügen war. Dadurch entstehen ganz intime Bilder. Also er beobachtet die beim Schlafen, die quasi auf irgendeiner Ladefläche auf einem Güterzug liegen. Man hat wirklich selber auch als Zuschauerin das Gefühl, man ist ganz nah dran. Es ist wirklich auch diese unbehagliche Atmosphäre. Es ist windig auf den Zügen, es regnet rein. Und dadurch, dass er dabei war, es gibt sogar eine Stelle, wo eine der drei Frauen ihn direkt anspricht. Ja? Also er ist wirklich ganz nah dran. Und ich glaube, das macht auch die Stärke dieses Films aus.
Und gab es eine Szene, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist, die besonders stark war?
Ja, also da gibt es tatsächlich einige. Der Film ist sehr ruhig insgesamt. Er ist auch daher ziemlich sperrig, weil eigentlich wenig Text ist, weil auch sehr viel Landschaftsaufnahmen mit dem Soundtrack übrigens von Warren Ellis von The Bad Seeds, natürlich auch ganz toll, aber wenig gesprochen wird. Aber es war eine Szene, wo Christina, das ist die jüngste der drei Frauen, sie ist 30 Jahre alt auf jeden Fall, und sie ist eigentlich Schweißerin, und sie erzählt dann so, dass sie also quasi 48 Stunden ganz alleine auf diesem Zug war, die ganze Zeit. Sie beschreibt es so, man ist immer draußen auf diesem riesigen Stahlgefährt, und dazu sieht man sie eben, wie sie auf der Ladefläche des Güterwaggons liegt. Ja, und es ist für den Zuschauer fast schon ein bisschen unbehaglich, sie so ausgeliefert zu sehen, aber sie empfindet es eben als Freiheit in dem Moment.
Können wir mal gerade reinhören.
Sometimes I'd ride a train for 48 hours straight and I'd be alone the entire time. It's raining, snowing, you're always outside. Yeah, it was unlike anything I'd ever done or ever experienced before.
Ja, da wird, glaube ich, ganz deutlich, wie unwirtlich das eigentlich ist, oder?
Absolut. Also es ist kein Film, der irgendwas beschönigt, der das irgendwie glorifiziert. Ich finde, an der Stimme hat man schon gehört, das ist auch in vielen anderen Passagen zu hören. Also die Stimme ist abgekämpft. Also sie ist müde, sie ist einfach total fertig. Und das ist der Preis, den man zahlt oder den die Frauen zahlen in diesem Film. Sie sind irgendwo ungebunden, aber sie sind auch so ein bisschen orientierungslos. Also sie sind... Ja, es wird einfach nicht nur eine romantische Vision da irgendwie beschrieben.
Und lohnt es sich, den Film anzuschauen? Sie haben die Landschaftsaufnahmen gerade schon angesprochen, aber soll ich den mal anmachen?
Ja, also ich würde durchaus sagen, es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, ihn anzuschauen. Ja, es ist immer schön wieder zu sehen, dass es noch Filme gibt, die sehr ruhig sind, die sehr irgendwie ohne, ja, die sehr nah dran sind, die irgendwie dieses doch ein bisschen unkonventionelle Thema ein bisschen näher beleuchten. Ich hatte ein paar Kritikpunkte, wo ich sagen würde, okay, es ist nicht jeder Monolog der Frauen jetzt voller neuer Erkenntnisse. Es ist manchmal so ein bisschen Küchenpsychologie. Also was sie dann sagen, ja, ich wollte ausreißen und ich wollte, die ganze Welt steht mir doch offen. Und also es ist nicht immer hochphilosophisch, aber es ist trotzdem durchaus sehenswert.
Annette Walter über den Dokumentarfilm This Train I Ride von Arno Bicci. Und der ist jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen und bleibt dann noch für mindestens 6 Monate. Vielen Dank, Frau Walter.
Ja, sehr gerne.
Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen müssen geschlossen bleiben. Das gilt auch für Bordelle, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Bars, Clubs, Kneipen, Kosmetik- und Tattoo-Studios.
Kultur im Abseits.
Ja, Kultur im Abseits, das ist unsere neue Reihe hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schicken ReporterInnen an Orte der Popkultur, die jetzt geschlossen sind, geschlossen sein müssen wegen der Corona-Pandemie und die vielleicht auch gar nicht unbedingt auf den allerersten Blick kulturig sind. Felicitas Böselager hat für uns ein Tattoo-Studio besucht in Bremen und hat sich mit den Tattoo-Artists unterhalten.
Hier sind ein paar Sachen irgendwie abgeflogen.
Ja. Sehr ganz süß, deine Wand hier.
Svan Schilling und Caro Liebeck blicken auf eine kleine Stelle an der Wand, an der zwischen rosa und weißen Plastikblumen viele kleine Zeichnungen hängen.
Ja, also das ist irgendwie so meine Wall of Fame oder Shame, je nachdem, wie man es... Fame natürlich. Genau, also hier hänge ich im Grunde genommen eigentlich alles hin, was ich irgendwie selber gezeichnet habe als Wannado.
Also alle Zeichnungen, die Liebeck selbst entworfen hat und die sie dann jemandem gestochen hat. Darunter auch ihr allererstes Tattoo.
Das war deine allererste. Guck da, die Muschel da umhängt.
Genau, diese Muschel ist die, die ich bei mir selber tätowiert habe am Bein. Also quasi das war mein erstes.
Das erste Tattoo, das sie dann einer anderen Person gemacht hat, war eine Kirschblüte. Tätowieren sei ein tolles Gefühl, erzählt sie.
Jemand kommt an, findet eine Zeichnung von mir cool und die Leute haben das dann einfach für immer auf ihrem Körper. Also einfach meine Zeichnung auf ihrem Körper für immer. Das ist so crazy eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, aber das ist mega cool. Ja, und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich das so genießen würde und werde, wie ich es jetzt tue, mit den ganzen Kunden so zu arbeiten.
Liebeck hat erst Anfang des Jahres mit dem Tätowieren angefangen. Damals als Praktikantin bei Svan Schilling, dem das Bremer Tattoo-Studio Downtown Tattoo gehört.
Caros erstes Jahr vom Tätowieren, ich dachte auch, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Also in der ganzen Zeit, in der ich tätowiere, ist das noch nie vorgekommen, dass ich irgendwie meinen Beruf nicht ausüben kann aufgrund einer Verordnung oder Anordnung. Und dann war das ja bei Caro so, dass sie sich hier beworben hat und losgelegt hat. Da hast du dir die erste Tätowierung selber gemacht und dann wupp, kam der Lockdown. Ne?
Ja.
Schilling betreibt Downtown Tattoo seit über 20 Jahren. Die Wände der 2 Räume sind voll mit bunten Bildern. Auf 3 schwarzen Liegen könnte tätowiert werden. Aber hier lag schon seit 2 Monaten niemand mehr drauf. Tattoo-Studios mussten im sogenannten Lockdown Light zum 2. Mal schließen. Eine Entscheidung, die Schilling nicht ganz nachvollziehen konnte. Besonders mit Blick auf andere Gewerke wie Friseure, die bis zum harten Lockdown weiterarbeiten durften.
Einfach so, dass man sich so ein bisschen selber dann gesehen hat und sich dann irgendwie schlecht behandelt gefühlt hat. Wenn es einen harten Lockdown gibt und alle müssen zumachen, finde ich auch, also ist dann eher so dieses Gefühl, okay, das ist halt so, es ist zwar auch unangenehm und es trifft einen auch und trifft einen auch hart, aber alle sitzen im selben Boot und dann hoffentlich ist es einfach zu etwas Nütze, und zwar dafür Nütze, dass sich die Situation dann bessert. Und dann ist es irgendwie leichter zu ertragen, finde ich.
Die Hilfen, die Schilling bekommt, reichen gerade aus, um die laufenden Kosten für das Studio zu zahlen. Er lebt von seinem Ersparten. Liebeck hingegen studiert noch und hat auch noch einen anderen Job. Deshalb bedroht das geschlossene Studio sie nicht existenziell. Aber sie befürchtet, ihre im Sommer frisch gewonnene Übung zu verlieren.
Mal gucken, also ich hoffe, dass das so ist wie Fahrradfahren und man kommt da ganz schnell wieder rein.
Am meisten freut sie sich darauf, wenn sie ihren Kunden und Kundinnen eines Tages ohne Maske begegnen darf. Das hat sie bisher noch nicht erlebt. Auch Schilling vermisst es, das ganze Gesicht der Menschen zu sehen, mit denen er arbeitet.
Und einer der schönsten Momente ist natürlich auch immer, wenn die Kunden dann im Spiegel die Tätowierung sehen und freuen sich darüber. So. Und das fällt komplett weg. Man weiß überhaupt nicht so, ist das jetzt irgendwie ein Lächeln oder ist das so ein so, okay, sieht ganz gut aus. Oder also man will ja auch irgendwie so ein, also so ein emotionales Feedback ist für uns ja auch total wichtig. Also deshalb machen wir das ja auch ein Stück weit.
Manche Kundinnen und Kunden hätten schon gefragt, ob sie einfach trotz Verbot vorbeikommen könnten. Aber das wollten Schilling und Liebeck nicht riskieren. Bis sie wieder Tattoos stechen dürfen, entwerfen sie neue Zeichnungen oder konzentrieren sich auf ihre Hobbys.
Aber trotzdem fehlt mir Tätowieren, ne? Also tätowieren würde ich schon auch gerne wieder. Bald mal, heute.
Ja.
Ja, und nicht heute, sondern morgen geht's weiter mit unserer Reihe Kultur im Abseits. Diesmal dann zu Besuch in einer Eckkneipe in Kiel. Ja, schulterfrei, dann ein Pieks ertragen und dann hoffen, damit die Pandemie zu besiegen. Am Wochenende gab es ja die sehr medienwirksamen Bilder von den ersten Deutschen, die geimpft worden sind. Und ich, ja, für mich war das wie so ein, es wirkte fast wie so ein feierliches Ritual, dem die Menschen sich da unterziehen, weil es eben so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und Millionen Menschen sollen in den nächsten Wochen genau dieses Ritual durchlaufen. Und zwar in den Impfzentren. In Deutschland sind die zwar viel gezeigt worden, sind aber jetzt sonst nicht so präsent. Also die sind oft am Rande der Stadt in großen Hallen untergebracht. In Italien ist das aber ganz anders. Da hat ein Architekt sogar extra Impfpavillons gestaltet. Die stehen mitten in den Städten rum und sehen eigentlich ein bisschen aus wie ein buntes Zirkuszelt mit Flachdach, würde ich sagen. Und unser Gestaltenkritiker Nikolaus Bernau, der hat sich die genauer angesehen. Herr Bernau, was sind das denn für Pavillons?
Ja, das ist schon eine ganz großartige Angelegenheit. Der Mailand-Architekt Stefano Boeri hat an der Kunsthochschule dort dieses Modell entwickelt. Das war ein Wettbewerb des italienischen Staates. Und es sind tatsächlich runde Gebäude oder ganz Leichtbauten. Also Gebäude kann man da wirklich nicht sagen, aus verleimten Holzbindern und Holzplatten für den Fußboden und das ebenfalls runde Dach. Und dann werden dort im Grunde genommen Vorhänge, aber sehr straff gespannt, da sind eher Planen, abgehängt, die den Grundriss bilden des ganzen Gebäudes, die Abtrennungen bilden, die vor allen Dingen die ganze Sache auch nach außen hin abschotten ein bisschen. Davon sollen 1500 gebaut werden auf den Plätzen der italienischen Städte, wie es so schön heißt. Das gibt dann oben eben auch Sonnenkollektoren drauf, die sind so angeordnet wie so eine Prielblume, ja, mit diesen fünf Blättern. Diese Blätter sind natürlich herzförmig gestaltet. Also es gibt alles so ein bisschen Emotion bei der ganzen Angelegenheit. Und das ist genau das Spannende bei dieser Sache, weil es sich ja wirklich um ein Ritual dreht. Wir müssen alle, wenn wir halt sind, an diesem Ritual teilnehmen und es wird ganz Europa und auf jeden Fall die westliche Welt wohl in einer ähnlichen Art und Weise erfassen, dass es nämlich zentrale Impfstellen gibt.
Aber fürs Impfen, jetzt nur für dieses Impfen extra was Neues zu bauen, da geht ja schon, wenn es 1500 Pavillons sind, ganz schön viel Material für drauf, oder? Ist das nicht irgendwie ein riesen Umweltverschmutzungsding dann auch?
Also das kann auf jeden Fall sein. Ich meine, Covid-19 ist ja jetzt schon ein richtiges Umweltproblem durch diese ganzen Masken und durch den unglaublichen Plastikmüll, der in den Krankenhäusern angefallen ist. Also das ist ja atemberaubend, was da alles an Material verwendet wird. Boeri allerdings behauptet ganz klar, es könnten sowohl das Gewebe, also diese Planen, weiterverwendet werden, als auch das Holz. Und vor allem ist diese ganze Konstruktion demontabel. Italien hat ja viel, viel mehr als 1500 Plätze, wo man so ein Pavillon aufbauen könnte. Und die sollen eben auch transportabel sein und einsetzbar dort, wo es gerade notwendig ist. Und alleine das ist schon eine ganz tolle Idee, dass man eben sagt, ich habe eine gestaltete Form, die ich durch das ganze Land transportieren kann und damit auch das Ereignis des Impfens in diesem Falle für das ganze Land ähnlich erfahrbar. Es gibt eben nicht irgendwo nur, wie Sie ja vorhin vollkommen richtig erwähnten, am Stadtrand irgendwo eine Halle, in der man dann versorgt wird in dem Sinne, sondern es wird wirklich ein kollektives Ereignis und deswegen stehen diese Pavillons eben auch idealerweise mitten auf dem Platz, mitten in den Altstädten.
Ja, das Wichtigste ist ja aber auch, sich, während man sich da impfen lässt, sich nicht anzustecken. Ist das in Deutschland nicht dann auch gut geregelt, wenn einfach da so eine große Halle da ist? Ist doch zweckmäßig.
Das ist absolut zweckmäßig geregelt. Also zumindest, was man jetzt bis jetzt von den Filmen gesehen hat und von den Bildern. Ich war ja selber noch nicht beim Impfen, aber Die Sache ist halt die, es gibt Unterschiede, ob man so etwas inszeniert, wie es jetzt der Boeri gemacht hat in Italien oder machen wird und wie Italien es insgesamt machen will, oder und zwar inszeniert in einer Art von Freudeaktion, oder ob man dem Ganzen den Charakter gibt, eine Angelegenheit, das musst du jetzt tun, wir organisieren das quasi militärisch straff durch mit geraden Grundrissen und großen Hallen, in denen stehen ganz viele leichte Wände, die man dann auch verschieben kann und das kann man alles sehr gut benutzen. Das ist beides hocheffizient, also auch der Pavillon von Boeri ist eben kreisförmig und in der Mitte sitzen die Leute, die impfen und dann außenrum können in so kleine Kabäuschen die Leute, die geimpft werden. Das läuft hochdynamisch und hochhygienisch auch ab, aber es sind eben unterschiedliche Botschaften, die damit verkündet werden. Und das finde ich eigentlich das wirklich Spannende dabei, dass Italien sich entschieden hat zu sagen, wir machen eine gemeinsame Botschaft für das ganze Land. Wir versuchen es wenigstens mit diesen Pavillons und versuchen mit diesen lustigen Bauten, denn die sehen wirklich lustig aus, dem Ganzen auch ein bisschen den Angstfaktor wegzunehmen, der in Deutschland und auch in den anderen Ländern, die sich eher auf diese großen Infrastrukturen verlassen, doch sehr, sehr stark da ist. Da gehe ich dann immer hin und habe Angst. In Italien macht mir das Ganze vielleicht sogar Spaß.
Nikolaus Bernau, der hat sich die designten italienischen Impfpavillons genauer angeschaut, präsent und bunt in den Innenstädten. Da soll auch das Impfthema dann eben kreativ und angstfrei präsent gehalten werden. Vielen Dank, Herr Bernau.
Eine Freude.